Wunderschönen guten Morgen und Ahoi, ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de und bei mir habe ich Kapitän Robert, guten Morgen.
Guten Morgen und Moin Moin aus Hamburg.
Super, das passt ja perfekt zu dem Thema heute.
Perfekt. Genau, Maritim.
Bevor wir zum Thema kommen, stell dich doch am besten kurz vor, was du sonst so machst, wo man dich vielleicht sonst hört.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist sehr nett, dass ich mal hier teilnehmen darf. Und ich komme also Hamburg. Ich heiße Robert, das hat er ja schon gerade gesagt. Und normalerweise höre ich ab und zu, man kann mich hören bei dem anderen Podcast, Gamerholics. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Es ist nicht so super bekannt, aber ein, zwei, die vielleicht auch früher die Manu-Spielsachen gehört haben und so, könnten uns kennen. Da bin ich halt zu hören. Unter dem Pseudonym auch Desmo Brenner, das ist auch bei Twitter und so, wer mich erkennt. Vielleicht gibt es ein, zwei Leute. Genau.
Wie lange macht ihr das schon?
Ui, jetzt muss ich wirklich lügen. Ich denke mal fast, das ist, geht fast ein zweites Jahr jetzt. Also wir haben, glaube ich, jetzt muss ich wirklich lügen, 34 Folgen, 35 Folgen schon. Das ist schon, das ist eine ganze Ecke. Also wir hatten das mal am Anfang gemacht und dachten so aus Spaß, ein Jux und Dollerei und dann ist das irgendwie doch regelmäßiger geworden und es hat uns auch selber Spaß gemacht. Ich sag mal so, es ist jetzt auch nichts, wo ich mitmache, um zu sagen, da muss ich jetzt berühmt werden oder will Geld verdienen oder sonst irgendwas. Das hat mir mal einfach gemacht, weil wir da Lust zu hatten. Und es ist so, alle zwei Wochen machen wir es eigentlich recht regelmäßig. Ich habe auch so ein paar Specials schon gemacht. Ist ganz witzig. Kann man also auch bei iTunes mal hören und wer Lust hat, einfach mal Gamerholics mit H, ne, in der Mitte.
Ja, wie die Anonymen, genau.
Ja, wie die anonymen Gamerholiker, ne, genau. Und da kann man uns mal reinhören. Gibt's, ist ganz interessant, würde ich mal sagen.
Gut. Genau. Genau, und du wurdest mir empfohlen vom Thomas, glaube ich, von eurer Mannschaft, mal rumgefragt hatte, kennt denn jemand, der jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennen könnte, der sich für so ein Nischenprodukt wie Silent Hunter interessiert, weil mir Ubisoft angeboten hatte, doch mal in die Beta reinzuschauen für Silent Hunter Online. Witzigerweise hatte ich dann beim Tweet Silent Hill online geschrieben, worauf sich dann gleich der Micha aus unserer Mannschaft mit großen Augen bei mir gemeldet hat und gesagt hat, warum wüsste er davon nichts, dass Silent Hill online als Browser-Game gemacht wurde, er war schon völlig entsetzt. Nein, es ist natürlich die Rede von Silent Hunter, der schon relativ alten U-Boot-Serie, die eigentlich schon immer, seit ich denken kann, irgendwie auf PCs lief, ich glaube 96. Ja, da kam das erste Silent Hunter raus, gell?
Kann gut sein. Also ist so ein bisschen, ich glaube, wer das kennt, Aces of the Deep, das war eins so der, das muss davor gewesen sein, das war eins der guten alten Zeiten noch, zu DOS-Zeiten, ist auch eine U-Boot-Simulation, habe ich auch sehr, sehr viel gespielt. Ist noch, jetzt muss ich lügen, von Sierra und dann diese Dynamic, ich weiß nicht, von Sierra, muss ich jetzt lügen, wer das gemacht hat. Auf jeden Fall auch eine sehr gute Simulation, das ist so ein bisschen der, ich glaube, der geistige Nachfolger auf jeden Fall gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wer in dem Entwicklungsteam von dem ersten Silent Hunter war, ob da auch Leute von dem Aces of the Deep-Team dabei waren, aber das waren halt so diese naja, U-Boot-Simulation im Atlantik. Da dreht sich das meistens drum.
Ich weiß nur, das war damals dieses hochrenommierte Entwicklungsstudio Strategic Simulations, SSI.
Richtig.
Das stand immer
richtig,
ganz groß auf der Packung und wurde von Mindscape gepublished.
Ah, Mindscape, okay, genau. Das gibt's alles nicht mehr. Wenn man mal nachüberlegt, auch gerade so die Simulationsgrößen, wie auch zum Beispiel MicroProse und sowas, das gibt's alles gar nicht mehr. Ne? Das alles oder ist aufgegangen in anderen Dingern unter EA oder was ich was. Und naja, so diese. Früher, da wo die Simulation noch in großen Pappschubern verkauft wurden mit 500-seitigen Anleitungen, das ist ein bisschen traurig der Sache hinterher. So. Das war doch immer ganz cool, weil, also man muss halt ein Fable dafür haben, das hast du ja schon gesagt. Es ist Nische.
Und du bist deswegen auch hier, weil du sehr gerne diese Silent Hunter-Spiele gespielt hast, auch die, die großen. Also es ging relativ konstant weiter. Also alle paar Jahre kam dann mal ein neues Silent Hunter. 2001 kam Silent Hunter 2, dann eben Silent Hunter 3 2005 und der letzte Teil, der 5er, kam sogar erst 2010, ist noch gar nicht so lange her. Genau. Da gab es dann ein bisschen Aufruhr wegen Nazi-Symbolen in der Collectors Edition, weil Silent Hunter natürlich immer, ich weiß nicht, ob alle Teile, aber
der vierte Teil spielt, Entschuldigung, wenn ich kurz reinhake, der vierte Teil spielt natürlich immer im Zweiten Weltkrieg, auch aber auf der amerikanischen Seite. Ansonsten spielen alle Teile, würde ich jetzt lügen, aus Sicht der Deutschen, also des Atlantik-Konfliktes da, zwischen England und
natürlich, wenn man über Soldaten, deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg redet, sind Nazi-Symbole natürlich nicht fern, was bei den Spielen aber meistens relativ totgeschwiegen wird, oder man hat halt einfach deutsche U-Boot-Kapitäne, das hat dann eher so diese Raubär-Atmosphäre oder das Boot-Atmosphäre. Genau. So von der Nazi-Geschichte kommt da wenig rüber, was man den Spielen natürlich einerseits auch vorwerfen kann, aber andererseits wäre es natürlich auch ein bisschen kritisch, wenn man aus dieser Perspektive dann spielt.
Genau, weil es ist ja auch so, und meistens, also das muss man dazu sagen, die Simulation, die sich jetzt, um das nochmal kurz nebenbei, egal welcher Art da nun oder was da nun simuliert wird, ob das Flugzeuge oder Panzer oder U-Boote halt sind, und das spielt halt in dieser Epoche, ist es halt einfach so, dass es halt einfach eine Konfliktpartei war, und der Simulationsfreund, der will ja das System oder die, nehmen wir mal sagen, die Waffensysteme oder was auch immer bedienen und beherrschen, und freut sich halt auch wirklich meistens auf über Authentizität und über Echtheit so nah wie möglich daran. Und ich denke mal, das ist eigentlich das, was das Simulationsspiel ausmacht. Einfach ein komplexes Sache, ein Ding wie ein U-Boot halt zu beherrschen und eben diese Taktiken nachzufahren. Und je echter das ist, umso besser ist es halt für die vielen Leute, wenn man mal in so einem Forum ist. Die sind da auch sehr bedacht drauf, möglichst also zum Beispiel Bücher zu lesen, die Dinge in echt beschreiben und das in dem Spiel umzusetzen. Und wenn das dann klappt und mit Erfolg gekrönt ist, dann finden die das meistens sehr gut. Mhm. Sowas wird auch, das sind sehr, sagen wir mal, so akribische Menschen, die halt denen auch sofort auffällt, wenn Dinge irgendwas nicht ist. Also wenn da zum Beispiel irgendwas steht und da ist ein Gewehr drauf gebaut, was erst ein halbes Jahr später da drin war, obwohl, ne, sowas, das wird sofort auseinandergenommen, sowas, das geht gar nicht, ne, also ein interessantes Völkchen auf jeden Fall, die Simulationsmenschen, ne.
Genau, und U-Boot-Simulation ist ja nochmal so eine ganz eigene Sparte, weil, gehen wir mal direkt zum Kampf, du musst dir überlegen, wenn du jetzt so unter Wasser bist und da vorne fährt ein Schiff, musst du im Prinzip ausrechnen, wie viel Knoten fährt dieses Schiff, welchen Wellengang hast du, damit dieser Torpedo, der ja ein paar Kilometer auch schießt, ist ja nicht so arcadig, dass du einfach sagst, Ziel anvisieren und feuern und diese Torpedo ist sofort da, sondern im Prinzip müsstest du da mit Zirkel und Dreieck und Kurvenberechnung sitzen, um so eine korrekte Bahn auszurechnen. Ne?
Genau, das machen halt meistens, also man kann zum Beispiel jetzt mal bei den großen Spielen war es halt so, du kannst dir halt natürlich viele Hilfsmittel ein- und ausschalten, kann man natürlich aber auch alles auf sehr realistisch stellen, und dann ist es wirklich so, wenn du unter Wasser bist, dann ist es halt zu der damaligen Zeit so, bist du fast blind. Ne? Hast halt im Grunde deine Lausch- oder deine Horchgeräte, das wird natürlich simuliert von Leuten, also die sind natürlich besetzt, meistens kann man auch in diese Station springen und das selber machen, aber es ist schon, also es ist schon schwer, ich sag mal, es ist vielleicht nicht so schwer, wenn du selber da in einem Kapitän, in einem U-Boot bist und das dann befehligen sollst, aber es ist schon komplex und man muss schon ein bisschen so von der grundsätzlichen, von der Theorie verstehen, was es da eigentlich geht, ne, und das macht aber auch den Reiz aus an solchen Spielen. Man kann aber die meisten Simulationen, also dazu gehört auch Silent Hunter, sich ein wenig arcadiger machen, man kann dann zum Beispiel die berühmten Außenkameras und sowas, das natürlich, da gab es mal so eine Anleitung, da habe ich sogar noch irgendwo von Aces of the Deep, was ich schon ansprach, da wurde mal wirklich so gesagt, da hätte sich der Kapitän früher den linken Zeh für geopfert, so, ne? Also nach dem Motto, mal sich von selbst von oben zu sehen und die Lage komplett zu überblicken. Ne? Das ist natürlich damals ein, das hat man natürlich nicht gehabt, aber sowas gibt's natürlich und das ist, ja. Aber im Großen und Ganzen sollte man sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Also das meistens heute im PDF-Format vorliegende Handbuch durchwälzen schadet nicht.
Jetzt, als dann die Ankündigung kam, eben von Ubisoft hier, Silent Hunter, die bekannte Simulationsserie, kommt als Browserspiel, Free-to-Play. Da habe ich erstmal eine Augenbraue steil nach oben gezogen, weil ich mir das so gar nicht vorstellen könnte, wie ein Free-to-Play-Modell mit einem so knallharten Simulationsanspruch zusammenpasst. Jetzt hast du es 3, 4, 5 Stunden gespielt.
Genau.
Wie passt es? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist halt, wird einmal auffallen, also wer Browserspiele jetzt so kennt, im Sinne auch von naja, man klickt was an und muss ein bisschen warten zum Beispiel, solche Sachen, es gibt ja verschiedene, ich bin jetzt nicht ganz so, aber es gab zum Beispiel, gibt auch solche Eroberungsspiele, die im Weltraum spielen und sowas, ich bin mir nicht genau, wie die alle heißen, aber da war es ja auch so, du schickst dann deine Flotte los und kannst erstmal Kaffee trinken gehen, weil das dauert so und so, bis in die Richtung geht das auch. Was man halt gemacht hat, auf jeden Fall, man hat halt im Grunde den Angriff an den Schiffen. Und die Action, die findet im Grunde nur noch im Periskop statt. Also man hat jetzt keine Außenansichten mehr oder sowas. Man ist in dem U-Boot, kann alle wichtigen Ruder oder Periskope ausfahren, kann die Torpedorohre fluten und so. Das ist schon so übernommen aus den Spielen. Was natürlich fehlt, ist diese ganze Simulation drumherum. Also wenn man sich über weitere Strecken bewegt, fährt man auf der Karte und klickt das an. Und ist auch viel mit Managen. Also man ist dann in dem Bunker oder im Depot, rüstet sein U-Boot aus, kann das U-Boot auch nachher, wenn man genug Erfahrung hat, natürlich mit besseren Sachen ausstatten, kann Dinge neu erforschen, kann neue Bootstypen konstruieren lassen, die natürlich alle historisch sind, mehr oder weniger. Und dann eben für gespielte Erfahrung und später wahrscheinlich dann eben auch für gekauftes Gold Sofort ausrüsten, beziehungsweise da ist dann eben der Knackpunkt, wo man irgendwann wahrscheinlich an den Punkt kommt, wo man ohne Bezahlen nicht mehr wirklich weiterkommt. Oder wo es dann sagt, komm, jetzt gebe ich mal 5 € aus, damit ich das gleiche habe und nicht aus 2 Stunden warten muss oder so, ne?
Genau, aber
Das
dann,
ist
das ist ja eigentlich näher dran an der, an dem echten U-Boot-Kapitän, oder? Als die
eigentlich, ja.
Arcade, als die Retail-Spiele.
Eigentlich, also prinzipiell schon. Also wenn man jetzt, was eben schon, naja gut, es ist halt so, der echte Simulationsfreund hätte sich natürlich gefreut, wenn man zum Beispiel richtige 3D-Modelle hat von außen. Die Grafik ist schon nicht schlecht für ein Browserspiel, aber natürlich kein Vergleich zu diesen, zu den vollwertigen Silent Hunter. Auch die Augenansichten halt, wenn man dann, wenn man, sag mal, mit seiner Kamera um das U-Boot kreisen kann, wenn das da unter Wasser fällt und die Wasserbomben einschlagen und so. Das sieht schon in den aktuellen Teilen auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Das ist natürlich ein bisschen zurückgesteckt. Hier geht es wirklich mehr so die Taktik auf der Karte. Die Action findet halt meistens ran, wenn du an dem Konvoi bist. Das Ranpirschen, das ist auch übernommen noch, so mit diesen Schleichfahrtgeschichten. Und man kann natürlich dann oben seine, man hat seine Crew, die kann man anklicken, von denen kann man natürlich Dinge machen lassen, wie zum Beispiel, da rechnen wir mal aus, wo das, der nächste Ziel ist, die Entfernung, und dann dauert das auch immer eine Zeit. Das geht nicht sofort, sondern der braucht eine gewisse Zeit, bis er das hat. Und also es ist, wie soll man sagen, man muss sich da ein bisschen reinknien, es ist langwierig, ne?
Ganz kurz, ich habe mal das Tutorial gespielt.
Ja.
Für arg viel mehr langt mein Interesse an dieser
Ja,
Thematik und an der
richtig.
Simulation, glaube ich, nicht. Aber um so mal ein bisschen ein Gefühl für das Menü zu kriegen, was ich nicht so ganz aus dem Tutorial rauslesen konnte. Bei Browserspielen ist es ja oft so, dass die Welt konsistent ist. Das
Ja.
heißt, da passiert auch weiterhin was. Also bestes Beispiel Farmville, wenn du nicht rechtzeitig erntest, verdirbt deine Ernte wieder. Ist das ein so auch so ein Spiel? Also sprich, wenn du jetzt auf Schleichfahrt bist und du bist mitten in der Mission und um dich rum ist ein Konvoi und es klingelt das Telefon und du machst das Browser zu, geht's dann weiter?
Das
Oder
ist eine ganz gute Frage, muss ich sagen. Das habe ich so noch nicht probiert. Was ich weiß, die Welt selber spielt natürlich schon mal. Das ist auch eine dynamische Kampagne. Das heißt, es passieren Dinge, es werden Konvois, die werden also in der Welt, die fahren von, sage ich mal, von England nach Russland. Und die Spieler haben schon die Zeit oder müssen schon daran angreifen, um das hinzukriegen. Man kann dann sich hochleveln, so habe ich das verstanden, und kann dann weiter in den Atlantik vorstoßen. Aber die Dinge passieren schon in der Welt weiter. Was jetzt mit dem eigenen U-Boot passiert, muss ich zugeben, wenn man jetzt direkt in einem Kampf wäre und geht aus dem Spiel raus, das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht probiert. Also, ich habe das bis jetzt immer durchgezogen. Die anfänglichen Missionen sind ja auch eher kurz. Also, da sind dann 5, 6 Schiffe und dann schießt man seine Torpedos und trifft oder auch nicht und dann zieht man sich zurück. Und das habe ich bis jetzt so gemacht und das habe ich nicht probiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es, wenn du in der Action bist, dass es dann vielleicht zu Problemen kommt. Wobei am Anfang eben die Frachter ja noch ungeschützt sind. Also da, wo ich jetzt bin, ist noch keine Eskorten dabei oder so. Das heißt, man muss da keine Angst haben, irgendwie beschossen zu werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es weiterläuft. Ne? Also wird
Also
Sinn
man
machen
wird entdeckt und
zumindest.
dann fängt es von vorne an, so nach
Ich
dem
denke
Motto.
auch, ich denke auch. Ich glaube, diese Missionen sind auch so ein bisschen in Steps gegliedert. Das heißt, man kann das immer wieder anfangen von vorne. Was ist nur eben, wenn du jetzt versenkt wirst, ist es die Frage, was dann eben passiert. Du wirst wahrscheinlich das U-Boot reparieren müssen, könnte ich mir vorstellen. Das dauert wieder ewig. Also auch das Ausrüsten zum Beispiel. Ich habe das neulich gemacht. Ich habe mein U-Boot neulich mal mit ein paar Sachen, ich habe ein, zwei Missionen schon gespielt, habe es mit ein paar Sachen ausgerüstet. Das dauert dann locker eine Viertelstunde bis 20 Minuten, bis das dann diese ganze Liste abgearbeitet ist. In der Zeit kann man den Browser zumachen oder offen lassen, ne? Und bis man quasi weiterkommt. Das
Das
ist
erinnert
natürlich
dann so
auch.
ein bisschen an Real Racing 3, das heißt Torpedos einladen und dann musst du halt eine Minute oder zwei warten oder
Ja,
später
genau.
dann,
Richtig,
genau.
länger sogar, ne? Also ich habe irgendwie so ein Periskop ausgebaut. Und ich meine, das ist ja letztendlich sogar realistisch irgendwo, könnte man sagen, auf irgendeine Art. Das kann man zum Beispiel in den anderen Simulationen, konnte man sowas gar nicht, ja klar. Da hat man zwischen verschiedene Typen gewechselt, die einem bestimmte Vor- und Nachteile halt gegeben haben und Entwicklungsstufen von den damaligen U-Booten. Hier kannst du halt deine U-Boote halt ein wenig aufpimpen. Und das dauert eine Zeit. Man kann aber auch, wie gesagt, dann für dieses böse Gold, was es natürlich ja auch geben wird und auch gibt, dann solche Sachen eben sofort machen und muss nicht warten.
Genau,
Ne?
was jetzt in der Beta noch nicht bezahlt oder kaufbar ist, aber
Genau, man hat das aber. So ein paar
wenn man
Sachen hat
Anno
man.
Online haben wir ja auch hier im Podcast gehabt, da ist es ja
Ja.
ähnlich. Da gibt es dann die
Ja, genau.
Diamanten. Das heißt, du kannst immer auf alles warten, aber du kannst halt bestimmte Dinge durch Diamanten beschleunigen. Nicht
Genau, richtig.
Rubine sind es da, glaube ich. Und hier sind es halt
Genau.
eben, hier ist es halt
Goldbarren,
Nazi-Gold.
genau. Ja, genau, das ist Nazi-Gold und die Nazi-Erfahrung, sage ich nochmal. Prestigepunkte heißt das. Das heißt hier Prestigepunkte, das andere heißt verfügbare Credits, genau. Und da kann man halt Dinge beschleunigen. Ne? So. Wie gesagt, also im Großen und Ganzen erstmal jetzt, macht das einen guten Eindruck halt. Also die haben im Grunde so das Beste aus den zwei Welten zusammengeführt. Viel mehr geht halt nicht in einem Browserspiel. Ich weiß
Es
jetzt nicht, was.
sieht wahnsinnig komplex aus. Also was man da an Menüs und Zeug hat. Also was ich anfänglich gesagt habe, wie kann man, passt das zusammen? Ich habe das Gefühl, dass es sogar sehr, sehr nischig geworden ist. Also ich hätte ein viel arcadigeres Spiel erwartet, was irgendwie alle ansprechen soll, die so ein bisschen auf U-Boot und da genau. ein bisschen rumschleichen und so. Im Gegenteil, also das ist so komplex und sehr simulationslastig, dass da, glaube ich, sehr, sehr stark auf diese sehr spezielle Zielgruppe anvisiert wird.
Auf jeden Fall. Ich denke jetzt sogar, das hatten wir ganz kurz im Vorgespräch ja schon gesagt, es wird sicherlich, es ist eher sogar, es richtet sich fast an Leute einfach, die Silent Hunter prinzipiell gut finden und sich in die Thematik sowieso schon ein wenig eingearbeitet haben. Also jemand, der noch nie damit sich beschäftigt hat, für den wird das, das sind zu viele komplexe Zusammenhänge irgendwo, die, glaube ich, abschrecken würden, Leute, die jetzt also mal so zwischendurch, zum Beispiel gibt es auch Jagged Alliance Online und so sowas, ne? Ich denke mal, das ist fast zugänglicher. Silent Hunter Online richtet sich, denke ich mal, an Leute, die schon die Silent Hunter Serie kennen. Mhm. Und das mal in dem Sinne irgendwie probieren. Also ich finde es halt witzig, weil es läuft halt auf allen Rechnern. Ne? Man kann es halt zu Hause am großen Rechner schön spielen.
Wenn Flash aber auch, drauf ist natürlich.
Genau, aber auch ich habe es auch probiert auf so einem kleinen Netbook. Das reicht völlig. Also die Grafik wird nicht besser oder schlechter. Es läuft genauso gut und es wird halt am Anfang ein bisschen geladen. Das braucht eine kleine Zeit, bis er das da in dem Browser alles hat. Und dann sieht es auf allen Rechnern gleich aus, die das darstellen können. Das kann auch jeder eigentlich. Ne? Und wir hatten es ja schon mal gesagt, auf dem iOS funktioniert es nicht, leider.
Ja, Flash halt eben,
genau. Genau, schade. Das wäre natürlich ideal, wenn man so mit dem Ding unterwegs ist, mal kurz mal sein U-Boot kurz dahin schicken oder mal, na, das ist ja, wäre ja auch ganz witzig, das geht da ja nicht, aber es ist eher was für, ich sag mal, für die Leute, die mit einem Internetzugang im Arbeitsplatz gesegnet sind zum Beispiel, da ist das natürlich toll.
Sowas, aber ne? die Action selber ist dann ja schon sehr, da kann man nicht mal irgendwie sagen, fahr da mal hin und kämpf ein bisschen.
Nee, ich glaube
nicht. Was so browsertechnisch ist, Browserspiel typisch wäre, sondern man muss schon sehr speziell dann sagen, hier, jetzt Torpedofeuer genau. und jetzt genau. hier da auf geht's Tauchgang dann gehen und so.
Genau, das ist dann auf jeden Fall das, dieser Simulationsaspekt, würde ich sagen. Also der Hinmarsch in das Gebiet und zurück und das Aufrüsten und so, das kann man nebenbei machen. Und die Action selber ist dann schon selber zum Spielen. Da muss es dann auch, ich sag mal, da ist dann auch das Vorkenntnis des Silent Hunter Spielens gar nicht schlecht, wenn man eben weiß prinzipiell, wie man sich in so einen Konvoi einsacken lässt oder sowas, und das funktioniert auch ganz gut. Und unten links ist ja immer so ein globaler Chat, da sieht man eigentlich auch die Leute, die da reden, finde ich, sind auf jeden Fall alles Auskenner, so, ne? Das merkt man. So, die, wenn man das klickert ja immer nebenbei, die reden dann ihre Bugs oder was sie alle so haben, ja, in der klar, Beta.
In der Beta sind natürlich dann auch nur die Freaks dabei.
Das auf jeden Fall. Also, das ist momentan voll mit Freaks. Also Leuten, die auf jeden Fall alle schon mal Silent Hunter gespielt haben, ne? Und da siehst du auch die Fragen und auch wie die, nach was die so fragen und auch was die sich so teilweise mokieren. Das sind alles Dinge, die würden Leuten, die das zum ersten Mal jetzt unbedacht sehen, niemals auffallen.
Ne? Ja, genau. Weil die K74 Torpedos gab es erst ab.
Ja, ab spät 40. Sag ich mal, und sowas alles, genau, das kommt da rein. Oder
es ist doch bekannt, dass der Torpedo XY einen Linksdrall hatte.
Ja, genau, richtig, genau, oder überhaupt so eine Sachen. Und das ist natürlich dann, ich weiß auch nicht eben, inwieweit das dann im Browser-Spiel so simuliert werden kann irgendwie. Aber es ist eine gute Sache. Es ist auch grafisch ganz nett, es ist schön gehalten, so. Ich finde auch die ganzen Ikone und so, es ist alles ansprechend gemacht. Das ist, also, ich finde, das macht keinen hingeschluderten Eindruck irgendwie. Das macht auf jeden Fall einen. Ich bin jetzt eh nicht
es
so
ein. Das ist auch von den Blue Byte-Leuten. Also ich hatte ja damals auf der Gamescom hieß es, hier Pressetermine, es wird ein neues Blue Byte-Spiel geben, Browser. Und ich so, da melde ich mich auf jeden Fall an. Ich hatte so Battle Isle erwartet, weißt du?
Ja, das ist auch
Battle cool. Isle als Browser-Spiel. Wenn ihr das hört hier, Jan, Mike von Ubisoft, gell? Hier, ich will mein Battle Isle endlich haben.
Ich wollte noch kurz fragen, war History Line 14 bis 18 eigentlich auch von Blue Byte? Das war doch, kennst du das? Das ist auch so ein Runden, das war das vor Battle Isle gewesen. Auch so ein History Line hieß das. Das habe ich früher auf dem PC gerne gespielt. Auch mit. Line, ja. Ich weiß auch nicht genau. Das war auch cool. Also sowas könnte man auf jeden Fall heute auch gut machen. Ne? Also
deswegen drücke ich hier Silent Hunter auch ein bisschen die Daumen, weil ich glaube, dass dann solche Nischentitel auch wieder kommen könnten.
Richtig, richtig. Also ich finde,
ich hätte gerne mal so, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Schilder noch mal so einen Missionsablauf. Also wenn man dann eben sein Schiff repariert hat, Torpedos geladen hat,
genau,
dann lädt man da die Torpedos ein und sagt auslaufen. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass die Hörer das so ein bisschen bildlich kriegen, wie so eine Mission abläuft?
Genau. Also im Grunde fängt man, also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, man fängt in seinem Depot an, lädt dann erstmal ein, was man braucht, man muss auch Kraftstoff reinmachen, das dauert dann alles ein bisschen, das transferiert er dann kann man natürlich das für Gold sofort haben oder man wartet die 15 Sekunden. Dann wird man auf Auslaufen klicken und dann wählt man am Anfang halt ein sehr beschränktes Missionsgebiet. Das ist dann meistens in der Nähe, die Nordsee im Grunde. Und da geht das los. Man hat am Anfang auch ein kleines U-Boot, das ist der Typ 2. Der ist wirklich nur auch so ein Küstenboot gewesen, nicht besonders weit. Hat er eine Reichweite gehabt und da geht's dann los. Da fährt man dann hin, dann kann man einen Kurs setzen, Ikone, wo diese Gleitzüge gesichtet wurden und da setzt man einen Kurs drauf. Und wenn man dann da in der Nähe ist, poppt so ein Fenster auf und da kann man dann eine Mission annehmen. Und da ist man dann direkt gleich schon in der Nähe des Gleitzuges und meistens fängt es unter Wasser an. Und dann hat man so, das kennt man von Silent Hunter, man hat dann so Horchpeilungen auf seiner Karte. Also man kann natürlich das Periskop ausfahren oder auch nicht. Das bringt meistens am Anfang nicht so viel. Man hat meistens so eine Horchpeilung und kann dann eben über seine Crew rausfinden, wo der Gleitzug steckt. kann die Horchpeilung halt ungefähr überlegen, wo fährt er hin, und dann muss man versuchen, halt ihm den Weg abzuschneiden. So, ne? Das ist im Grunde so die Grundtaktik. Und dann lässt man im Grunde am Anfang, das ist halt sehr einfach, da gibt es nichts, was einen jagt, da jagt man selber, und man versucht sich natürlich dann eine gute Schussposition zu bringen. Das ist im Grunde so vor dem Konvoi, und dann wartet man einfach, bis der vorbeifährt und schaltet dann auf ein Ziel auf. Das macht man dann in dem Periskop. Da kann man das ausfahren, man kann dann auf Periskoptiefe gehen. Das ist auch immer sehr schön mit Sound untermalt. Also das ist alles recht angenehm. Man drückt dann auf Periskoptiefe oder auf Auftauchen, dann hört man richtig dann, wenn die Ventile geöffnet werden, die laufen und so. Das ist ganz schön gemacht. Und dann drückt man im Grunde ab. Man hat dann den leitenden Offizier, der rechnet einen dann aus, wo man im Grunde, oder leitenden Ingenieur, der Waffenoffizier, glaube ich, eher gesagt, der rechnet einem dann aus, wie weit das dann ist. Also der macht dann diese Sachen, die du vorhin beschrieben hast, automatisch. Also das muss man nicht selber eingeben oder so, das wird dann im Hintergrund gemacht.
Das hatte ich mich
Und
so ein
wenn
bisschen gefragt an der Stelle, was,
man genau.
also ich meine, das Ausrechnen ist ja pervers schwer.
Ja, das geht nicht. Also wie gesagt, in den richtigen Spielen hast du halt einen richtigen Zielcomputer. Das nennt sich TDC, der Torpedo-Zielcomputer. Und die sind in den großen Spielen wirklich sehr gut simuliert. Also wenn du das da auf Hardcore stellst, musst du wirklich da an 100 Knöpfen drehen und selbst abschätzen, dass das Ding trifft. Das gibt's hier so nicht. Hier ist im Grunde so, du flutest ein Torpedorohr, machst also das Ding scharf und sagst dann dem leitenden Ingenieur, so, jetzt rechnest du mir bitte mal das Ziel aus, was ich da in meinem Fadenkreuz markiert habe. Dann dauert das so 15 Sekunden. Du kannst natürlich die Zeit schneller machen. Da braucht ein bisschen Zeit. Und dann, wenn das soweit ist, schießt du halt. Und dann wird das dann berechnet, ob
Aber
das
wo ist
Ding
denn die
trifft.
Schwierigkeit jetzt in dem Spiel? Also das habe ich nicht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil ich die späteren Missionen nicht gesehen habe. Also du hast ja diesen Offizier, dem du sagen kannst, hier rechne das mal aus, und dann sagt er, jetzt habe ich es ausgerechnet, und dann klickst du auf Feuern.
Ich denke mal, am Anfang ist die Schwierigkeit auch gar nicht. Nachher ist es halt so, dass wenn dir halt so ein Ding vor die Nase läuft, dann ist es natürlich, die Schwierigkeit ist dann natürlich nicht groß. Da ist dann im Grunde eine Berechnung dahinter, die dann dir sagt, ob das Torpedo trifft oder nicht. Meistens brauchen die Schiffe halt zwei Dinger. Das finde ich bis jetzt ein bisschen nervig, weil ich würde mir zum Beispiel lieber gewünscht haben, in einer Simulation, also ein Schiff, was von einem Torpedo getroffen wird, mittig, das ist Feierabend, dann müsste das eigentlich versenkt werden oder zumindest so schwer beschädigt sein. Das habe ich bis jetzt nicht gehabt. Bis jetzt schlucken die alle zwei Dinger. Das finde ich zum Beispiel ein bisschen nervig, weil ich denke mal, es gibt sicherlich Schiffe, die nach einem nicht so getroffen sind, dass die jetzt sinken, aber also, ich würde mal sagen, 80% sind schon nach einem Torpedotreffer so zerstört, dass die auf jeden Fall absaufen oder nicht mehr fahren können. Na, das fand ich zum Beispiel ein bisschen nervig. Und die Schwierigkeit nachher ist halt, dass natürlich nachher auch Flugzeuge kommen. Das werden nachher auch Geleitschiffe sein, die dich dann jagen. Und dort wird dann also meistens ist es so, du bist unentdeckt bis zum ersten Schuss. Und dann kommt es dann eben dazu, dass die dich jagen, beziehungsweise dich irgendwie orten, weil die dann einfach aufgescheucht sind, und dann versuchen sie natürlich, dich zu kriegen, und dann musst du abtischen. Und das ist das Schwierige. Dann musst du halt die Tauchtiefe im Auge behalten, du musst den Kurs setzen und du musst beobachten, dass du halt unter Wasser im Grunde sehr unbeweglich bist. Also über Wasser in der Nacht abhauen ist einfacher, weil du siehst ja oft, dass die Schiffe einen Sichtkreis haben. Die Silhouette von so einem U-Boot ist ja sehr klein, das kann man also dann über Wasser eigentlich ganz gut machen, nachts natürlich. Und unter Wasser, wenn die einen erstmal haben, ist es halt schwierig. Dann kann man das nur noch über Zickzack-Manöver machen und über einfach mal still liegen bleiben und dann eben auf Schleichfahrt gehen, dann werden alle Pumpen abgeschaltet und sowas. Und dann ist es sicherlich ein bisschen Glück. Da weiß ich halt nicht, was da im Hintergrund berechnet wird, wie und wo da die Chancen sind, dass das nun klappt oder nicht, ne? Denke ich
Also dann ist
mal.
nicht das Schießen im eigentlichen Sinne
Nein.
die Schwierigkeit, sondern
Nein, nein.
die sichere Flucht dann wieder.
Genau. Das Schießen wird ja eh automatisch gemacht
Eben, ja.
eigentlich. Also das Torpedo läuft halt. Die Kunst ist halt, sich so in Position zu bringen, dass das ein guter Schuss wird, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel von hinten auf ein Schiff schießt, wird es natürlich meistens daneben gehen. Wenn du das genau, sag ich mal, im 90-Grad-Winkel machst, sodass das dir an dir vorbeituckert, dann triffst du wahrscheinlich ziemlich genau. Und vor allem, wenn er dich nicht entdeckt hat vorher, ne? Wenn die einen schon gesehen haben, dann fangen die an, Zickzack zu fahren und sowas alles. Da ist dann die Schwierigkeit. Also die Taktik im Grunde, sich in Schussposition zu bringen und dann das abzwischen und das Ungeschorene davonkommen. Ja, das ist so der Trick dabei. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch noch nicht so weit. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das geht. Ob das einen bis nachher an die amerikanische Küste trägt, könnte sein. Wenn ich mir die Karte angucke, ist es auf jeden Fall alles, der ganze Atlantik ist also bedacht. Ich denke mal, nachher kommst du sogar bis Amerika. Wie das auch in echt war, ne? Also es gab ja auch Operationen von deutschen U-Booten vor der amerikanischen Ostküste. Das wird sicherlich nachher auch so sein. Könnte ich mir vorstellen. Aber da bin ich noch nicht natürlich. Nach 4 Stunden ist das sicherlich,
Du
ja.
bist jetzt durchaus Zielgruppe.
Ich bin Zielgruppe, ich denke schon.
Bist du motiviert, da weiterzumachen, da dran zu bleiben?
Also
Wie ist so dein Eindruck?
ich habe das jetzt bis jetzt immer so ein bisschen nebenbei gespielt. Dafür ist es halt ganz gut. Ich habe immer eine Mission gemacht und dann bin ich auf Rückmarsch gegangen und dann habe ich das Ding ausgemacht und dann nächstes Mal wieder reingeklickt, das U-Boot ausgerüstet, die nächste Mission gemacht. So habe ich es gemacht. Also ich könnte mir halt vorstellen, man kann da schon, denke ich mal, wenn man seine Crew da ein bisschen aufpäppelt, man kann ja mehrere U-Boote haben. Das ist so wie mit allen Spielen irgendwie, wenn man sich ein bisschen was aufbaut, könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein gewisser Suchtfaktor hintersteckt. Es ist aber, glaube ich, eher das Vorankommen in dem Spiel und auch das Hochlevel und das Besserwerden. Das ist, glaube ich, immer bei diesen Browser-Spielen eher so das Ding. während ja bei den richtigen Simulationen das Beherrschen des Ganzen eigentlich im Vordergrund steht. Das hier ist hier nicht so, ne? Also das Beherrschen des U-Bootes ist jetzt nicht unbedingt der Vordergrund. Ich glaube, der Vordergrund in dem Spiel ist eher hier voranzukommen, ne? Also sprich, diese dynamische Kampagne mit den anderen Spielern zu machen und eben möglichst viel Erfahrung kassieren, möglichst wahrscheinlich nicht beschädigt werden und so, damit man halt einfach seine kleine U-Boot-Flotte, die man selber so hat, aufbauen kann im Grunde, ne? Und das klappt halt nur übers Spielen, denke ich mal. Also.
Wegen dieser dynamischen Kampagne, da bist du jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so weit, ob man Missionen gleichzeitig mit anderen hat und
Es
macht.
gibt, das bin ich der Meinung, habe ich in der Wikipedia, in dem Wiki gelesen, es gibt also auf jeden Fall auch, ich denke, man kann gemeinsam Operationen angehen. Das geht, und zwar, wenn man sich in diese Wolfsrudel zusammenschließt. Aber da muss ich sagen, da bin ich jetzt noch nicht in dem Thema, da möchte ich nichts Falsches sagen, aber ich bin der Meinung, das gelesen zu haben, dass sich Spieler in Gruppen zusammenschließen können und dann eine Sache gemeinsam angehen können. Das ist, denke ich mal, möglich. Aber ich glaube nicht, dass es am Anfang, in dem anfänglichen Gebiet ist.
Nee.
Könnte ich mir vorstellen.
Aber wär eigentlich sehr passend, ich denke auch.
Denke ich schon, denke ich schon. Also wie gesagt, diese gesamte Welt und dieser Server, wo diese ganzen Konvois langlaufen, der bewegt sich halt auch ohne einen, dass man da eingeloggt ist, weiter, ne? Also wenn man dann meint, dass der Konvoi genau an der Stelle steht, wo man vorhin aufgehört hat, das ist natürlich dann falsch, denke ich mal, ne? Also ich werde auf jeden Fall da ein bisschen weiter dabei bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Beta noch Beta sein wird. Und dann muss man auch mal gucken, wo dann eben dieser Bezahlgeschichte. Das ist ja mal bei diesen Free-to-Play-Sachen so, wenn es ein Spiel ist, was du auch ohne Bezahlen erstmal gut spielen kannst, dann ist es ganz okay. Aber es gibt ja auch, das wirst du ja auch gemerkt haben, sicherlich in deiner ganzen Zeit schon so Online-Spiele oder Browser-Spiele, die einfach von vornherein bist du ohne Geld zu zahlen eigentlich auf der verlorenen Seite,
Ja,
ganz
das ist
klar.
immer ein schwieriges Unterfangen, auch von Publisher-Seite natürlich oder von Entwickler-Seite.
Genau.
Klar, bei Anno Online merkt man es dann eben, wenn man sehr viel Zeit mitbringt, dann kann man das ganz gut ohne Geld machen. Aber wenn man ein bisschen ungeduldig ist und wirklich Anno spielen möchte, dann ist man schon auch immer verführt, natürlich da Geld einzuwerfen, was ja auch nicht schlimm ist. Also spricht ja auch nichts dagegen, wenn man viele Stunden mit so einem Spiel verbringt, da dann
Genau.
auch was
Also,
dafür bezahlen. Ähm,
genau. Also sehe ich ja auch
da
so, weil es
feilen
ist.
die, da feilen die ja selber auch immer dran rum.
Es ist halt die Kunst, bei so einem Spiel die Leute erstmal zu packen, zu fesseln und am Anfang auch Erfolge zu geben, sodass man irgendwann sagt, so jetzt bin ich auch bereit, hier mal 10 Euro reinzustecken, nach was weiß ich wie lange oder sowas. Und sagt, komm, dann haben sie einen, ne? Wenn sie das hingekriegt haben und, wie du schon gesagt hast, ich meine, da steckt ja auch Entwicklungsarbeit hinter und wenn das sieht auf jeden Fall ganz gut aus und wenn. Man muss halt sehen, da muss einen das Spiel halt wirklich packen, damit man mal Geld reinsteckt. Aber ich meine, wenn man sich ein anderes Video- oder Computerspiel kauft, dann legt man ja im Vorfeld im Grunde 60 Euro auf den Tisch. Als, wie soll man sagen, man weiß ja gar nicht richtig, wie es ist und bezahlt sie erstmal. In der Beziehung ist natürlich so ein Free-to-Play ein bisschen eine Art Fähre, weil man ja erstmal das dann nur kauft, wenn man das möchte, ne? Was natürlich so ist, wenn du natürlich das für immer weiterspielen möchtest, wirst du natürlich immer wieder Geld reinstecken und unter dem Strich natürlich dann auch mehr als in einen Retail-Titel, ne, den du dir einmal kaufen würdest und dann kannst du es ja spielen, solange du willst. Hier ist es ja wahrscheinlich dann so, man wird immer mal wieder mal ein bisschen reinstecken und wenn man das jetzt sehr lange spielt, dann weiß ich halt auch von anderen Titeln so, gibt es halt Leute, die in solche Online-Free-to-Play-Spiele schon sehr, sehr viel Geld versenkt haben.
Vor
Ist aber auch nur
allem, die
fair.
Schwierigkeit ist ja immer pay to win. Also du
Ja.
hast ja angedeutet, es sieht so aus, als könnte man sich, wenn man keine Torpedos mehr hat, auf der
Kann man?
quasi mitten im Kampf neue Torpedos kaufen über
Genau.
Gold. Das ist natürlich dann
Habe ich.
fragwürdig, wenn es dann wirklich gegeneinander geht, aber das sieht ja nicht so danach aus, ja.
Genau. Nee, ich denke mal, das wird kein so kompetitives Ding sein, das wird eher eine Koop-Sache sein. Aber wie du schon gesagt hast, das ist halt dann auch, ne, das hab ich ja vorhin schon erzählt, also wenn du keine Torpedos mehr hast auf See, kannst du dir gegen Gold welche auf dein U-Boot liefern lassen. Das ist natürlich wieder, wo ich sage, naja, hier hinkt dann die Simulation dann gewaltig irgendwo, aber das ist dann halt eben in diesem Bezahlmodell auch irgendwo geschuldet, dass du sagst, komm, jetzt hier gebe ich die 10 Credits aus oder sowas und dann kaufe ich mir halt für 99 Cent umgerechnet, was die dann kosten. Das weiß man ja noch nicht, was sowas kosten wird nachher, ne? Sich dann, um das dann zu Ende zu machen und um dann eben diesen riesen Tanker, der ja eben noch fehlt zu deinem Glück, da eben zu versenken oder so. Ne? Das ist halt aber genau das, was man sehen muss, wie die einen nachher anfixen werden, ne? Ob das
Ja.
dann auch zieht.
Genau, also wir werden dranbleiben, auch mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Es ist ja wirklich gerade in der Beta, das heißt, ganz viele Bugs und so werden auch gesucht. Sind auch noch nicht alle Optionen freigeschaltet, wenn ich das richtig sehe, was natürlich auch mit dem eigenen Spiel zusammenhängt, wie weit man ist.
Genau.
Und genau, aber man sollte schon ein bisschen was mitbringen. Also man kann sich es gerne mal anschauen. Ich glaube, man kann sich bewerben für so einen Beta-Key.
Ja, kann man auf der Online-Seite, ne, Sanitana Online, kann man sagen, ich habe einen Beta-Key oder ich möchte gerne einer werden, also einen haben. Und dann denke ich mal, ich weiß halt nicht, da bist du wahrscheinlich mehr im Thema, wie gut die Chance ist, dass man so einen Beta-Key bekommt.
Das kann ich dir nicht sagen. Ich werde es mal im Blogpost vielleicht noch reinschreiben. Ich werde nochmal nachfragen bei Ubisoft, wie da die Chancen ist. Aber wenn man sich dafür interessiert, ich denke nicht, dass da die so viel unterwegs sind, die sich für
Oh,
dieses
ja auch nicht.
Thema so dermaßen interessieren, dass man da ewig warten muss. Ich
Glaube ich
glaube,
auch
dass man
nicht.
da ganz gute Chancen hat. Kann man sich mal anschauen. Silent Hunter-Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe.
Genau, spielen mal vielleicht Silent Hunter 4 oder 5 oder 3 mal, die es ja auch für 1,50 € mittlerweile überall gibt, mal da Probe. Also wie gesagt, wenn man dem Thema was abgewinnen kann, dieser ganzen Atlantik-Konflikt-Geschichte während des Zweiten Weltkriegs, ist das mal einen Blick wert. Und das Schöne ist halt, die Hardware ist egal. Ne? Man kann es überall spielen. Das ist natürlich bei Browser-Games natürlich immer ganz
Ja, es
angenehm.
ist auch nicht sehr hardwarehungrig.
Überhaupt nicht. Nee, nee. Also ich glaube, ein HD-YouTube-Video fordert mehr ab,
Ja.
glaube ich.
Was ich immer nicht so verstanden habe, wie nah muss man denn an so Schiffe ran als U-Boot, um so ein Torpedo abzuschießen?
Oder
Also wenn man so gar keine Ahnung von der Thematik hat, ist es
also ich
nicht.
würde mal sagen, ich glaube, ich müsste es mal, ich hab ja ein Buchwerk auch hier, also ich würde mal sagen, also ein Kilometer oder so, denke ich mal, darunter. Also auf Sichtweite auf jeden Fall. Ne? Ich denke mal, also man muss schon auf Sichtweite sein und das ist ja so eine Sache, wenn du da unter Wasser bist im Grunde und dann nur durch dein Periskop zum Beispiel guckst. Durch die Erdkrümmung und so, und irgendwann, weißt du, deswegen, man guckt ja lieber im Mast rein, aber man muss auf Sichtweite sein. Und ich weiß halt nicht, also ich glaube, so ein Kilometer und darunter, also 500 Meter, 600 Meter oder so, viel mehr würde ich da, glaube ich, nicht weggehen, um einen sicheren Schuss zu machen. Ich weiß nicht, wie das in der wirklichen Geschichte war. Da gab es bestimmt auch Schüsse, die weiß, aus weniger, mehr waren. Nachher gab es ja auch ganz kurz nur vielleicht noch so Torpedos, die konnte man in Suchrhythmen programmieren damals schon. Die haben dann immer so alle so und so viel Meter einen Schlag 180 Grad gemacht und haben so Haken gefahren. Ne? Das war dann nachher, um so ein Ding einfach in so einen Konvoi reinzufeuern und nicht wirklich ziehen zu müssen. Irgendwas trifft da schon und das hat dann auch meistens geklappt oder so. Ja, das war dann nachher aber schon die Technik der Verzweifelten irgendwo, ne? Weil die gar nicht mehr rankamen, weil die schon so abgeschlagen waren von der Verteidigungstechnik der Zerstörer oder so. Da kamen die U-Boote gar nicht mehr ran. Das war übrigens auch einer der allerübelsten Plätze, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg. Also da bist du zu 60, 70, 80% draufgegangen, glaube ich. Da sind nicht viele zurückgekommen.
Ja, das glaube ich auch.
Ne?
Da gab es ja auch diese Kamikaze-U-Boote, wo nur einer drin war, quasi ein
Genau,
bemannter
ja.
Torpedo. Ja.
Ja, genau. Das hatten auf jeden Fall, das gab es in Japan, gab es das auch. Die Japaner hatten das mehr gehabt. Deutsche hatten sowas auch, aber ich weiß, da habe ich, also ich habe ja mehrere Bücher auch über Thematiken gelesen. Es gab sogar nachher Befehle der U-Boot-Waffe, wo dann die Normandie-Landung war, dass die mit ihren Booten rammen sollten. Ne? Das hat natürlich dann bei den Kapitänen überhaupt nicht mehr. Also, weil die, das ist nicht so, also das haben die, glaube ich, nie gemacht. Die sollten dann quasi mit ihren U-Booten rammen. Also zum Beispiel irgendwelche Frachtschiffe oder irgendwelche Zerstörer oder irgendwelche Kreuzer rammen mit ihrem U-Boot. Und das war natürlich alles Himmelfahrtskommandos. Aber das ist halt alles nachher, sag ich mal, 44 irgendwann passiert. Vorher waren das ja die Helden der Tiefe und so. Die wurden ja sehr hoch gehalten, diese U-Boot-Kapitäne. Damals auch in der Presse und in der Propaganda, da haben die natürlich die ausgeschlachtet, ne? Diese einsamen Wölfe sozusagen, die da irgendwie da auf dem Atlantik da den Engländern irgendwie Feuer machen oder so. Aber das ist ja, also, wie gesagt, historisch gesehen sehr interessant. Das Spiel, wer das ein bisschen sich interessiert, der kann da mal reinschnuppern. Das ist ein interessantes Thema, wenn man da ein bisschen was hört.
Genau. SilentHunterOnline.com.
Genau. Ja.
Dann danke ich dir und
Ja, gerne.
weißt du, ob irgendwie ein richtiges Silent Hunter noch angekündigt ist?
Ja,
Arbeitet
schade,
ihr noch
leider.
dran?
Nee, ich glaube leider nicht. Also die haben ja den fünften Teil, wie du ihn schon angesprochen hast, der kam ja damals raus. Das war, wenn wir kurz darüber sprechen können, da habe ich mich sehr drauf gefreut damals. Und wurde der, so wie viele Simulationen heutzutage, die zuerst rauskommen, sehr verrissen aufgrund seiner. Also erstens haben sie, glaube ich, über diesen Ubisoft-Kopierschutz, das war ein permanenter Online-Zwang, den sie damals eingeführt haben. Das hat sowieso die meisten Leute dann richtig angekotzt, dass die eben permanent online sein müssen, um das zu spielen. Auch die Singleplayer-Kampagne, logischerweise. Silent Hunter 5 war das erste Spiel, wo du als in der Ego-Perspektive durchs U-Boot laufen konntest. Das war sehr gut. Früher bist du immer nur zu einer Station gesprungen. Jetzt konntest du quasi richtig durch das U-Boot dich frei bewegen. Das war natürlich auch schon ganz cool. Als Kapitänleutnant und bist quasi dann zu den Stationen gegangen und hast dann mit denen interagiert. Konntest sie auch selbst besetzen. Also wenn du mal selber irgendwie da am Sonar fummeln wolltest oder an dem Horchgerät, dann konntest du das machen. Ansonsten war das ein super tolles Spiel, hat eben, ich glaube, der heutigen Zeit diese Simulationen werden alle verfrüht auf den Markt geworfen, weil das ist, glaube ich, nicht mehr so da. Also auch so Flugsimulationen, viele, die rauskommen, sind am Anfang übel verbuggt und werden erst so nach einem halben Jahr richtig spielbar. Und so ist es mittlerweile bei SH5 auch. Das gibt es bei Steam für ganz günstiges Geld, würde ich mal sagen. Und also ich hoffe ja, dass man noch an was arbeitet, aber ich weiß halt einfach nicht mehr, ob so dieser Markt noch dafür da ist, dass sich das in diesen Zeiten, wo es nur noch mit Millionenverkäufen irgendwie weitergeht, so, ne, ob das jemand noch macht, so irgendwie, ne. Ich meine, ja, also für mich als Simulationsfreund wäre es wünschenswert, dass sowas nochmal kommt, ne. So, auch so diese Hardcore-Simulation halt wirklich, wo man wirklich eben nicht arcadig ist, sondern wo es wirklich ans Eingemachte geht, so. Das ist ja das, was die meisten eigentlich wollen, die da spielen. Ich würde es mir wünschen.
Gut. Ja,
Okay,
das war's.
das war's, super.
Dann man hört dich bei Gameaholics,
Ja,
haben wir
genau.
schon gesagt, und dann
Richtig.
gerne bis zum nächsten Mal.
Ja, alles klar, ich bedanke mich.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.